Die Predigt, liebe Gemeinde, habe ich heute überschrieben mit dem Titel Gott hat keine Enkelkinder. Weil ich damit sagen möchte, weil die Eltern Kinder Gottes sind, heißt das noch nicht, dass die Kinder deswegen automatisch auch Enkelkinder sind, sondern jeder muss auch selbst zu Gott finden. Ich lese den Predigttext, der steht bei Lukas im 2. Kapitel. Es ist die direkte Fortsetzung der bekannten Weihnachtsgeschichte ab Vers 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er, gemeint ist Jesus, 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Soweit dieser Predigtabschnitt für den heutigen Sonntag. Der Herr segne unser Reden und Reden. Jesus ist 12 Jahre alt. Da beginnt diese Geschichte. Und Sie wissen das wahrscheinlich, haben es wahrscheinlich selbst erlebt. 12, das ist so das Alter, wo die Eltern ein bisschen schwierig werden. Wo die Eltern nicht ganz so mitmachen, wie man sich das vorstellt. Man kann es natürlich auch umgekehrt aus Elternsicht sagen. Aber meistens erlebt man das ja als Jugendlicher nicht so, dass man sich so sehr in die Eltern hineinversetzen kann, wenn man gerade 12 Jahre alt ist. Damals war das üblich, dass man aus ganz Israel die Wallfahrtsfeste, Passa, Pfingsten und das Versöhnungstag im Herbst in Jerusalem gefeiert hat. Und da kamen aus dem Norden, aus Galiläa, große Pilgerströme, die im Jordantal nach Jerusalem und dann hinauf von Jericho nach Jerusalem zogen. Und die Familie Jesu, die tat das auch ganz selbstverständlich. Wanderung ohne Eltern, das war ihnen jedes Jahr ein fester Programmpunkt, diese Wallfahrt nach Jerusalem zu machen. Ein paar Tage war man da schon unterwegs, aber das ließen sie sich nicht nehmen. Als Jesus dann alt genug war, sogar schon ein Jahr bevor es hätte sein müssen, nach rabbinischen Regeln hieß es ab 13, haben sie den Buben halt mitgenommen. Und dann, auf dem Rückweg, eine große Pilgergruppe mit vielen Verwandten und Bekannten. Man weiß nicht, ob Sie sich das so vorstellen können, wie das im Orient vielleicht zugehen könnte. Da ist man unterwegs, Autos gibt es keine, die Kinder muss man da nicht so genau haben. Außerdem kennt eh jeder jeden, die Jungs und die Mädchen, die laufen miteinander voraus oder haben hier etwas gefunden. Und erst am Abend, als sie einkehren in der Karawanserei, da stellen sie fest, oh, so ein Mist, der Buch fehlt, wo ist er denn wieder? Und dann wird Besuch überall herumgefragt, habt ihr denn Jesus gesehen, habt ihr denn Jesus gesehen? Und schließlich sind sie verzweifelt, wer das schon mal durchgemacht hat als Eltern. Sie gehen dann zurück nach Jerusalem, um ihn zu suchen. So sehr hat Jesus seine Eltern in diesem Moment vor den Kopf gestoßen, hat sich ja noch nicht einmal entschuldigt danach dafür, dass sie ihnen solche Sorgen und solchen Ärger gemacht hat, stößt sie vor den Kopf. Ein bisschen unsensibel ist das schon. Und liebe Gemeinde, das ist auch ziemlich typisch für 12-Jährige. Das Gehirn eine Großbaustelle und da funktionieren manche Sachen nicht immer so. Aber er hat natürlich recht in dem, was er sagt. Denn er sagt es ihnen zu. Wisst ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das ist noch einmal so richtig provokativ gegenübergestellt, weil Maria ja zuvor gesagt hat, weißt du nicht, dass ich und dein Vater dich überall gesucht hat? Das ist natürlich Josef. Und dann sagt Jesus dir es auf den Kopf zu. Mein Vater ist im Himmel. Müsst euch doch klar sein, dass ich hier im Tempel bin, im Vorhof des Tempels, wo die die Gesetzeslehrer, die Rabbinen Lehrdiskussionen führen, wo man sich streitet, diskutiert, austauscht über die richtige Auslegung der Tora und über das richtige Leben als frommer Jude. Dieser Ausdruck, das Haus meines Vaters, war übrigens nicht ungewöhnlich. Jeder fromme Jude konnte das damals so sagen. Das ist kein Hinweis darauf, dass Jesus der Anspruch der Sohn Gottes zu sein. Aber er sagt ganz selbstverständlich, hier gehöre ich hin. Im Himmel ist mein Vater. Ich möchte von seinem Wort hören. Ich gehe doch hier nicht vor der Zeit weg, wenn ich die Chance habe, über das Wort Gottes zu diskutieren, zu lernen, mich auszutauschen. Da möchte ich sein, da gehöre ich hin. Und er hält ihm damit natürlich etwas Wichtiges vor, was die Eltern von 12-jährigen Kindern und natürlich auch in den folgenden Jahren immer lernen müssen. Die Kinder gehören euch nicht allein. Die Kinder, die sind von Gott geliehen, sozusagen. Ihr dürft sie ein Stück des Weges begleiten, am Anfang tragen, dann führen, ihnen Grenzen setzen, ihnen Visionen geben, ihnen den Weg zeigen. Und schließlich, wenn alles gut ist, dann wachsen die Kinder über die Eltern hinaus. Dann finden sie ihren eigenen Weg und am Ende, wenn es gut läuft, sind die Eltern sehr froh und dankbar darüber, dass die Kinder in manchen Dingen auch nicht so geworden sind wie sie selbst, sondern dass die Kinder ihren eigenen Weg genommen haben, der vielleicht sogar ein besserer ist als der, den die Eltern sich gedacht haben. Und die Eltern verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte, schreibt der Evangelist ganz trocken. Sie verstanden es nicht, aber sie behielten es. Das spielt ja an auf das, was kurz drüber steht. Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen, was die Hirten zum Beispiel gesagt haben bei der Geburt. Maria hat immer wieder diese Begegnungen, zuerst mit den Engeln, dann mit den Hirten, die von den Engeln auf dem Feld erzählen, dann vielleicht die Weisen aus dem Morgenland nach dem Matthäus-Evangelium, jetzt das. Immer wieder kommt sie ins Nachdenken hinein. Eine Zeit lang reibt sie sich später an der Sendung Jesus. Es gibt ja so Begegnungen, wo es zum richtigen Streit kommt zwischen der Familie und Jesus, wo sie ihn für verrückt halten. Und schließlich am Ende ist Maria eine der treuesten Nachfolgerinnen und eine der Säulen in der Urgemeinde ist Maria, die Mutter Gottes, geworden. Es gibt so ein Sprichwort, wenn deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Da ist doch einiges dran. Wurzeln geben sie ihm, dem Jesus. Sie nehmen ihn mit auf die Wallfahrt, ganz selbstverständlich. Das mit den Wurzeln geben, das ist manchmal keine Kunst, sondern es geht vielmehr darum, wie wir als Erwachsene leben. Das nehmen die Kinder mit. Ob wir uns Zeit zum Beten nehmen, ob wir freundlich und offen und ehrlich miteinander umgehen, ob wir die Kinder mit Hochachtung und Respekt behandeln. Das sind die Wurzeln, die wir den Kindern geben. Maria und Josef tun das selbstverständlich. Und wie das Sprichwort sagt, wenn deine Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Da würde ich schon widersprechen, denn ich glaube, die Wurzeln, die brauchen die Kinder immer. Dass die Eltern ihnen das geben und sagen, bei mir kannst du immer wieder kommen, wenn du es brauchst. Oder ich suche dich, auch wenn du 3 Tage verschwunden bist. Oder ich nehme dich mit. Oder ich schicke dich auf eine Freizeit mit dem Pfarrer oder mit dem CVJM, weil ich weiß, dass du dort Wurzeln schlagen kannst für dein Leben. Ich melde dich zum Konfirmandenunterricht an. Und wenn du dann keine Lust hast, auf die Freizeit zu fahren, weil die anderen in deiner Gruppe alle blöd sind, zumindest du siehst das so, dann werde ich dich nicht krankschreiben, sondern ich werde dich trotzdem hinschicken, weil ich glaube, dass du dort Wurzeln finden kannst für dein Leben. Nicht nur, wenn sie klein sind, brauchen sie Wurzeln. Die Kinder, und letztlich gilt das für uns Erwachsene ja auch, dass wir immer wieder diese Wurzeln uns gönnen müssen, dass wir unsere Wurzeln hineintreiben müssen in den Boden Gottes. Das brauchen wir jeden Tag unseres Lebens. Und Flügel brauchen die Kinder natürlich auch. Und wenn es gut geht, dann machen sie die Flügel selber auf. Die müssen ihnen nämlich wachsen. Niemand kann dem anderen Flügel geben. Man kann nur aufhören, die Flügel daran festzuhalten und zu stutzen. Darum geht es doch an dieser Stelle. Jesus schlägt seine Flügel auf und wird frei und sagt, ich bin in dem, was meines Vaters ist. Hier sind meine Wurzeln. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus bezieht Stellung. Jesus pflanzt sozusagen seine Identität auf. Er sagt, wer er ist. Sehr deutlich sagt er seinen Eltern gegenüber, sogar in der Konfrontation, obwohl die Eltern dagegen mit Sicherheit nichts haben, dass Jesus sagt, denn mein Vater ist im Himmel. Aber er sagt es ihnen ins Gesicht und das ist wichtig. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? In der Jugendzeit, da werden viele Dinge umgebaut in unserem Leben. Nicht nur die Synapsen im Gehirn, sondern auch die Beziehungen ordnen sie sich neu. So wie ein Kind ganz selbstverständlich seinen Eltern vertraut, wie Jesus gesagt hat, so soll unser Vertrauen Gott gegenüber sein, so ist es dann später wichtig, dass man sich das überlegt, wem kann ich denn eigentlich vertrauen in meinem Leben? Wer sollen die Menschen sein, die mich bestimmen? Die Beziehungen ordnen sich neu. Und wenn ich Ordnung sage, dann sage ich damit auch, es gibt eine Beziehung, die die anderen bestimmen soll. Das ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Oder wie Jesus es sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Beziehungen ordnen sich aufgrund dieser Grundbeziehung zu Gott. Wo sie in Ordnung kommt, wo sie ins Reine kommt, durch die Vergebung, durch die Umkehr, durch die Taufe, durch den Glauben, durch das Hören auf Gottes Wort. Ja, das ist ja das, was Jesus da macht mit den Ältesten und Schriftgelehrten dort in Jerusalem, in der Lehrsynagoge oder im äußeren Vorhof des Tempels. Ihr hört auf Gottes Wort. Auf Gottes Wort hören, das heißt nicht nur, ich lese es und dann schlage ich es zu, sondern die diskutieren darüber. Die jüdischen Überlieferungen, die führen seitenweise diese Lehrgespräche auf. Rabbi Gamaliel sagt so und so, Rabbi Löw sagt so und so und dazu sagt dann Rabbi Bin Schua oder wie er heißt, wieder etwas anderes. Diese ganzen Diskussionen, das ist jüdisches Schriftverständnis und daran nimmt Jesus teil. Im Hören auf Gottes Wort, auf Gottes Gebot und im engagierten Nachdenken darüber findet er seine Identität. Beantwortet er die Frage selbst, wer er ist. Ich bin ein Kind Gottes, ihm soll mein Leben gehören. Und da steckt beides drin. Da steckt der Trost drin und der Auftrag. Der Zuspruch, du bist geboren, hab keine Angst, um es noch einmal mit dem Taufspruch von Emilia zu sagen, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Dieser Trost, dieses unbedingte Mitsein Gottes, der mich bei der Hand nimmt und sagt, hab keine Angst. Das gilt genauso wie das andere, was zum Beispiel Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Oder noch deutlicher, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Trost und Auftrag nimmt Jesus an aus Gottes Wort. Liebe Gemeinde, ich habe am Anfang gesagt, Gott hat keine Enkelkinder, sondern jeder muss seine eigene Geschichte mit Gott haben. Dazu haben die evangelischen Kirchen die Konfirmation erfunden, um das zu institutionalisieren. Wenn man in die Bibel schaut, dann findet man das immer wieder, schön, wie er spricht. Ne? Wenn man in die Bibel schaut, findet man diese Geschichten immer wieder. Bei dem Jakob zum Beispiel, der in seinem Leben umkehren muss, bis er zu Gott findet und einen neuen Namen bekommt und Israel heißt. Oder bei dem Josef, dem Gott große Träume schenkt und der dann durch muss, durch das tiefe Tal als Sklave nach Ägypten verkauft wird, sich bewährt und immer wieder für sich Klarheit findet, ich gehöre zu Gott. In schlimmen Anfechtungen, ganz schwierigen Situationen findet er eigentlich diese Klarheit. Ich bin ein Kind Gottes. Bei mir war das schon mit der Konfirmation verbunden. Ich habe das mit großem Ernst getan damals, aber das war natürlich nicht das Einzige. Wenn ich mich zurückerinnere, das waren Schritte im Kindergottesdienst, kommt dann schon zum Ende. Das waren Schritte im Kindergottesdienst, es waren Schritte in der Jugendzeit, wo ich das zu Gott im Gebet klar gesagt habe, ich möchte dein Kind sein, vergib mir meine Schuld, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, gib mir deinen Geist und so weiter. Bei Jesus war es klar, ich bin ein Kind Gottes, bei manchen anderen ist es vielleicht ein radikaler Bruch. Das möchte ich zum Schluss uns allen zum Nachdenken geben. Weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ist das selbstverständlich, dass Sie sagen, das war doch schon immer so? Ich bin in dem, was mein Vater ist im Himmel. Oder ist es etwas, was ich spüren und merken, ich muss das für mich auch wieder neu auf die Reihe kriegen? Ich bin jetzt hier in der Kirche, sehr viel mehr am Suchen und Fragen. Oder vielleicht noch nicht einmal das, ich bin einfach nur da, weil heute Taufe ist. Gott hat keine Enkelkinder, das ist kein Automatismus, weil sie in der Kirche sind und eingeschlagen sind, heißt das noch nicht, dass die Beziehung zwischen mir und Gott auch stimmt. Das geschieht im Gebet, das geschieht im Hören auf Gottes Wort, in der Nachfolge, damit, dass nicht nur er meine Hand, sondern ich sein, meine Hitzstrecke in die Hand reichen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Wir singen ein Lied, die Nummer 200, ich bin getauft auf deinen Namen, weil wir heute noch nicht so viele Choräle gesungen haben, können wir uns alle 6 Strophen von diesem wunderbaren Lied, ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinn in Christus Jesus. Amen.